Canapés ist die schönste Jahreszeit, sag ich immer gerne.
Ich dachte Falafel.
Beides. Wir haben schon Canapés und Falafel zu uns genommen heute. Wir sind auf der Frankfurter Buchmesse, eine Sonderfolge von Die Schaulustigen. Hi, na?
Na?
Mein Name ist Sophie Passmann.
Und mein Name ist Matthias Kalle.
Ich bin stellvertretend, nee, Moment, du bist stellvertretender Chefredakteur vom Zeitmagazin.
Frankfurt bringt alles durcheinander bei mir.
Komplett. Und was bin ich?
Du bist Zeitmagazin-Kolumnistin, Buchautorin, deshalb bist du auch auf der Frankfurter Buchmesse. Du bist Komikerin, du bist meine liebste Podcast-Partnerin bei dem Podcast Die Schaulustigen, wo wir uns eigentlich...
Es wurde immer weiter runtergeschaut.
Wo wir uns eigentlich, ich fange mal ganz oben an, wo wir eigentlich uns über Sachen unterhalten, die im Fernsehen laufen, aber warum wir auch immer auf der Buchmesse sind, wir machen das Beste draus. Reden über Bücher. Worüber noch?
Über Bücher, die Filme werden sollten. Über Bücher, zu denen es vielleicht Filme gibt.
Über Bücher, wo es auch Dokumentarfilme gibt, die aber mit dem Buch nur wenig zu tun haben.
Wir werden natürlich über, ich sage gerne, die Causa Handke sprechen. Wir werden uns nämlich überlegen, wie die Nominierung oder die Verleihung an den jetzigen Literaturnobelpreisträger Peter Handke verfilmt werden sollte, mit wem in der Hauptrolle.
Ja.
Wir haben Interviewgäste.
Endlich haben wir mal wieder Gäste.
Es macht keinen Spaß mit dir alleine. Es ist einfach anstrengend.
Nach diesem Conan O'Brien-Desaster von letzter Woche.
Wir haben uns auch entfremdet, das merkt man.
Ja.
Das Schweigen zwischen uns, das merkt man.
Wir stehen übrigens auch im Regen.
Genau, wir sind nicht nur in einer anderen Stadt, wir sind auch in einem anderen Setting. Wir haben kein Studio, wir haben stattdessen einfach Mikros dabei. Wir wollen nämlich einfach dahin, wo es weh tut, nämlich an die Frankfurter Buchmesse zu Stehempfängen.
Ja, und auf die Straße. Wir stehen gerade auf der Straße vor einem Lokal, was Le Petit Royal heißt.
Da ist heute Abend ein Zeitmagazin-Empfang.
Ja, wo du gleich auch noch deinen Männerliteraturtext lesen wirst, der in der aktuellen, wenn wir rauskommen, nicht mehr ganz aktuellen Ausgabe des Zeitmagazins drin ist. Ich war der Redakteur.
Wie immer.
Habe alle Gags rausgestrichen.
Wie immer.
Ist es trotzdem noch lustig?
Geht.
Gut.
Im Rahmen deiner Möglichkeiten ist es lustig.
Für die Menschen, die diesen Text nicht gelesen haben sollten, warum auch immer. Worum geht's?
Es geht um eine spezielle Untersparte von Literatur, die ich gerne Männerliteratur nenne. Also Vorsicht, jetzt nicht direkt eine Hassmail schreiben. Nicht alle Männer schreiben Männerliteratur. Ich meine damit eher Romane, deren einziger Plot ist, dass ein Mann existiert und Gedanken hat und durch die Gegend läuft.
Ja.
Und da wird dann entweder irgendwie durch Westdeutschland mit dem Mofa gefahren oder durch Rom gelaufen. Und es passiert wenig, außer irgendeine dumme Schlampe hat dem Protagonisten das Herz gebrochen. Und man denkt viel über sich nach und hört vielleicht ein bisschen Oasis. Das ist so Männerliteratur. Und da habe ich generöserweise vom Zeitmagazin 3500 Zeichen bekommen, um mich zu ärgern.
Ja, die sind auch sehr gut angekommen. Bei mir zumindest.
Ja, ich habe durchwachsenes Feedback, sagen wir so, bekommen.
Ich fand es deshalb interessant, weil du natürlich klar machst, was viele nicht verstehen werden, dass Männerliteratur natürlich nicht nur von Männern geschrieben wird. Männerliteratur ist ein Genre, was geschlechterunabhängig funktioniert.
Genau, das ist ein bisschen vielleicht das Paradoxe daran, nämlich sind es vor allem Männer, die diese Art von Roman schreiben, und meine eigentliche These, das, was ich kritisiere, ist, dass allen Ernstes Leute denken, dass das interessante Literatur wäre,
ja.
dass es reicht, dass ein Protagonist einfach existiert und mehr als ein Gefühl gleichzeitig fühlt.
Ja.
Und das sind meistens Männer, weil es erstmal viel mehr Männer gibt, die Romane schreiben, aber auch, weil für Männer fühlen immer noch eine Art radikaler Akt ist. Also wenn ein Mann irgendwie so eine Sache wie, naja, irgendwas anderes als Wut fühlt, ist er quasi schon ja ein Weichei. Und deswegen ist dann der Plot, den man dem Verlag verkauft, ja, ich laufe halt durch die Gegend und habe Herzschmerz, dann sind alle Dreck begeistert.
Weil wie sie viel denken, Vorschuss willst du haben?
Genau, sag einfach sechsstellig, siebenstellig,
egal.
Es ist uns ganz egal, wir versteigern es irgendwie. Und darüber habe ich geschrieben, darüber sprechen wir gleich. Wir werden im Laufe der Buchmesse immer wieder das Mikro in die Hand nehmen und uns unterhalten.
Ja.
Was machst du, außer jetzt gleich mit mir auf der Bühne über dieses Kolumnending sprechen?
Ich stehe mit dir gleich auf der Bühne und rede über das Kolumnending und vielleicht auch kurz noch über ein kleines Büchlein, was du für Kiwi geschrieben hast, über Frank Ocean.
Stimmt.
Danach habe ich die große Ehre und die große Freude, mit Thomas Plätzinger über sein Buch The Great Novitzky zu sprechen. Das machen wir heute im kleineren Rahmen, und am Donnerstag in einem etwas größeren Rahmen, da sind Thomas und ich im Frankfurter Schauspielhaus, reden auch über das Buch. Thomas liest aus dem Buch und wir bekommen Besuch von Dirk Nowitzki.
Ah,
ich bin sehr aufgeregt und finde aber das Buch so großartig. Da wollte ich dich eh mal fragen, du findest es nämlich auch großartig.
Ja.
Da hat jetzt nun ein Mann ein Buch über einen anderen Mann geschrieben, wo die sehr männliche Sportart Basketball eine entscheidende Rolle spielt.
Aber es ist
trotzdem keine Männerliteratur.
Nein, überhaupt nicht. Das ist der schöne Beweis dafür, dass dieser Begriff natürlich total zugespitzt und leicht dümmlich von mir gewählt ist, wie ich meistens Begriffe wähle, über die ich schreibe.
Ich wollte sie noch rausredigieren, aber du hast dich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt.
Ich war nicht bereit, noch mehr Zeichen dir zu schicken, die du rausredigieren kannst. Genau, es geht wirklich immer nur um den einfallslosen Roman, so hätte man es auch nennen können. Ja. Und was Thomas Plätzinger, wir sprechen jetzt leicht peinlich berührt über ihn, weil er schon neben uns steht.
Im Regen.
Aber er schaut gerade sehr bescheiden in die Ferne, um uns zu signalisieren, ihr habt ein bisschen Privatsphäre, ihr könnt gerne sagen, was ihr sagen möchtet, ohne dass wir uns einschränken oder zensieren müssen. Wir tun so, als sei er jetzt noch nicht neben uns.
Wir tun einfach so, wir sagen, ah, guck mal da, ist das nicht Thomas Plätzinger?
Oh, hallo, wir machen so Zufall. Ja. Komm doch rein, wenn du magst.
Damit die Leute denken, Mensch, auf der Buchmesse, da geben sich die Promis aber die Klinke in die Hand.
Es ist sagenhaft. Ich habe das erste Mal von der Existenz dieses Buches gehört vor ein paar Monaten, kurz bevor es rauskam, weil meine Lektorin beim Verlag, also Thomas und ich sind beim selben Verlag, meinte, das ist ein Wahnsinnsbuch, man muss es lesen. Mona meinte zu mir, das ist unfassbar, dieses Buch muss jeder gelesen haben, der Sport jemals gemacht hat. Und es ist völlig egal, ob man sich für Basketball interessiert. Und ich war so ein bisschen, vielleicht, es kommt irgendwo auf den Stapel. So, ich werde es mal irgendwann lesen. Und dann habe ich netterweise ein Exemplar geschenkt bekommen, wo Dirk Nowitzki unterschrieben hat. Und Thomas hat mir eine Widmung reingeschrieben, ohne dass wir uns jemals getroffen haben. Und ich war sofort, ich dachte, so aus Höflichkeit fange ich jetzt mal 50 Seiten an zu lesen. Mhm. Und konnte dieses Buch nicht mehr aus der Hand legen für 3 Tage. Und habe auf den ersten 10 Seiten bereits einmal geweint. Und auf den letzten 10 Seiten habe ich auch geweint. Und wir haben uns entschieden, dieses Buch heute in diesem eigentlichen Fernseh- und Filmpodcast zu besprechen. Einerseits, weil es eine nicht dazugehörige, aber auch thematisch passende Doku über Dirk Nowitzki auf Netflix gibt, über die wir kurz sprechen. Und weil wir einfach den Raum, den wir hier haben, nutzen wollen, um über Großartiges zu sprechen. Und The Great Nowitzki von Thomas Plätzinger ist einfach großartig.
Ja, es ist ein ganz, ganz tolles Buch geworden. Ich habe von der Existenz des Buches, weiß ich schon etwas länger, weil Thomas im Jahr 2012 mich anrief. Wir kannten uns flüchtig und er rief mich an und fragte, ob ich Bock hätte, dass er ein Porträt über Dirk Nowitzki schreibt. Und dann habe ich gesagt, ja klar, Dirk Nowitzki machen wir gerne im Zeitmagazin. Gab nur ein Problem, er hat überhaupt gar keinen Termin mit Dirk Nowitzki. Aber er meinte, er könne mal nach Dallas fliegen, sich ein Spiel der Mavericks anschauen und es gäbe einen gemeinsamen Freund.
Klingt
und,
eigentlich so ein bisschen wie ein Redakteursschreck, der Pitch.
Wo man eigentlich sofort sagen müsste, ach weißt du was, mach einfach, wenn es klappt, rufst du nochmal an und sonst ist gut. Aber ich habe ihm gesagt, ja, wir wollen das gerne und selbst wenn er Nowitzki nicht treffen würde, wäre es immer noch ein toller Text, wenn Thomas Plätzinger in Dallas ist, sich ein Basketballspiel der Mavericks anguckt. Das war die Nachmeisterschaftssaison der Dallas Mavericks und es wird so oder so ein toller Text, weil es eine Annäherung ist an sein Idol Dirk Nowitzki. Er hat ihn dann getroffen, er hat ihn ein paar Monate später in Würzburg getroffen und in den folgenden 7 Jahren hat er ihn noch ungefähr 800 Mal getroffen und dann ist dieses Buch erschienen.
Oh, schau mal, Thomas Plätzinger steht völlig zufällig neben
Thomas,
uns.
Hey,
Thomas, komm doch her, wenn du magst.
Mach die Tür zu.
Hallo Thomas, du bist ungefähr 8 Meter groß, deswegen ich bin 2 Zentimeter groß, deswegen, wenn das geht, musst du dich ein bisschen neben mich so setzen auf die nasse Bank.
Wird gemacht. Mach ich.
So. Wir haben in den Schaulustigen weder Kosten noch Mühen gehabt, um unsere Podcast-Partner einigermaßen sich wohlfühlen zu lassen. Erstmal schön, dass du dir Zeit nimmst, mit uns kurz über dein Buch zu sprechen. Wie waren die letzten Wochen seit dem Release dieses Buches für dich?
Ach, das war gut. Ich war einerseits wahnsinnig erleichtert, dass ich das jetzt fertig hatte. Das hat ja 7 Jahre gedauert und zwischendurch habe ich manchmal daran gezweifelt, dass es überhaupt fertig werden würde. Und dann ist es ein Buch geworden, dann hat man es in der Hand gehalten und dann hat es auch eine schöne Aufmerksamkeit bekommen. Und deswegen war es dann natürlich wahnsinnig anstrengend, aber ich bin weit davon entfernt, mich darüber zu beschweren. Also es war gut.
Es gibt, das schreibst du auch im Buch, eine Anekdote, wenn deine Töchter gefragt werden, was ihr Vater beruflich macht, was antworten sie dann?
Ja, die sagen dann, sagten Dirk Nowitzki, als wenn ihr Vater, was ihr Vater denn so macht, wussten die nur, die kannten nur dieses Projekt, die wussten nur, Dirk Nowitzki ist das, was Papa macht, was Papa schreibt und mittlerweile ahnen sie, dass ich ein anderer Mensch sein kann ohne Dirk.
Was mich völlig erstaunt, also erstmal, du hast es so nett formuliert gerade, du meintest irgendwas wie ein wenig Aufmerksamkeit oder einigermaßen Aufmerksamkeit, das ist natürlich eine brachiale Untertreibung, ist erstmal ein Spiegel-Bestseller geworden, Glückwunsch dazu. Und es hat ja vor allem, was selten Büchern passiert, vor allem Büchern, die es verdient haben, nur ausnahmslos positivste und himmelschreiend positivste Rezensionen bekommen. Alle haben genau das gesagt, was glaube ich jeder Mensch, der das Buch liest, feststellen muss, es ist einfach ganz großartig geworden. Das heißt, das möchte ich einmal vorweg schieben. Ich möchte deine Bescheidenheit ein bisschen hochleveln. Es hat mehr als ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen.
Und gerade auch für etwas, was es ja in Deutschland nicht gibt, nämlich, dass man so über Sport schreiben kann, wie du das in diesem Buch gemacht hast. Es gibt amerikanische Vorbilder, Don DeLillo über Baseball, David Foster Wallace über Tennis. Mhm. Und Sophie und ich hatten vor einer Woche ein Comedy-Spezial bei den Schaulustigen und haben festgestellt, dass wir eigentlich nur über die USA gesprochen haben. Also als Heimatland von Entertainment, von Popkultur. Mhm. Ist dir bewusst, dass du ein sehr amerikanisches Genre genommen hast und es ins Deutsche rübergerettet hast?
Ja, das war mir schon bewusst. Tatsächlich, weil ganz simpel, meine Vorbilder für diese Sportliteratur, die ich gerne lese, hauptsächlich aus dem angloamerikanischen Raum kommen. Und ich irgendwie bemerkt habe, dass im Schreiben über Sport in Amerika so ein anderer Ernst herrscht. Also damit meine ich nicht, dass die Texte sehr, sehr faktual sind oder nüchtern sind, sondern ich meine eher, dass Leute sich mit Ernst ihrer Begeisterung widmen. Also dass Leute ihr Fantum ernst nehmen, die Position von oder die Funktion von Sport in ihrem Alltag. Das kennt man wirklich aus Amerika eher denn aus Deutschland. Und ich habe immer gedacht, weil Basketball für mich so wichtig ist, so eine Bedeutung hat, eben Dirk Nowitzki auch, dass ich sowas gerne auf Deutsch machen würde, weil das meine Sprache ist. Und klar, diese Brücke, die ist, glaube ich, überall sichtbar und spürbar in dem Buch.
Das ist wirklich auch das Wundervolle, dass ich nach ein paar Seiten festgestellt habe, es ist völlig egal, ob man Basketball mag, kennt oder versteht, dass man als deutscher Mensch jetzt an Dirk Nowitzki vorbeigekommen ist als Phänomen, ist relativ unwahrscheinlich. Das heißt, jeder hat eine Vorahnung, aber ich war emotional jetzt auch nicht so ultra aufgeladen. Ich kannte den ehrlich gesagt aus einigermaßen lustigen Werbespots für eine große Bank und dachte immer, oh, der hat ja Selbstironie, ist doch irgendwie nett. Und was du machst, ist, du erklärst quasi die Welt vermeintlich zufällig einfach anhand einer Sportart. Also ich habe dann zwischendurch das Gefühl gehabt, natürlich ist es immer Basketball, aber es hätte am Ende des Tages auch Tennis sein können oder vielleicht auch jemand, der gar keinen Sport macht, sondern was völlig anderes. Also du gräbst dich ja so rein und suchst immer das Große in jeder kleinen Bewegung. Das ist irgendwie ganz wunderschön.
Ja, das stimmt, glaube ich. Mir ist so aufgefallen, weil ich Dirk bei der Arbeit beobachtet habe und diese Arbeit umfasst eigentlich alle Bereiche seines Lebens, ne? Weil er sich sehr, sehr gewidmet hat und sehr, sehr auf diese Tätigkeit Basketballspielen konzentriert hat. Mir ist dabei aufgefallen, dass es sehr, sehr selten ist, dass man jemanden beobachten kann, der seine Sache so wirklich ernst nimmt und die auch wirklich durchdrungen und geliebt hat und die sie deswegen so gut kann. Deswegen lässt sich, glaube ich, dieses Buch oder die Geschichte von Dirk Nowitzki, die ich in diesem Buch erzähle, übertragen auf sämtliche Tätigkeiten. Also Menschen, die ihre Sache ernst nehmen, können sich dann darin, glaube ich, wiederfinden.
Aber das Buch ist ja auch zum Teil deine Geschichte, weil du schreibst es, kleiner Spoiler, wie das unsere Zuhörer gewohnt sind. Das Ende des Buches lautet, Dirk Nowitzki ist wie wir nur viel, viel besser. Also du beschreibst, weil du auch selber Basketball gespielt hast und gar nicht mal schlecht, aber das, was Dirk reingeworfen hat in diesen Sport, auch das Talent, was er mitgebracht hat, war weitaus mehr als das, was du hattest. Und er hat quasi deine Träume vollendet. Ist es das ungefähr? Also deshalb bist du auch als teilnehmender Beobachter Teil dieses Buches.
Genau, und mir ist das sehr, sehr wichtig, immer, dass man so offenlegt, woher die Gedanken kommen. Ne? Dass man nicht denkt, das ist offizielle Geschichtsschreibung, so ist es gewesen und so steht es geschrieben, also war es auch so. Sondern ich wollte diese Subjektivität der Wahrnehmung ausstellen und klar auch mich als Stellvertreter des Lesers Dirk beobachten lassen. Dass ich jetzt ein gescheiterter Basketballspieler bin, das stimmt sicherlich.
Moment, aber du hast auch schon Bundesliga gespielt. Ich möchte es nur einmal klarstellen,
nicht? Nein.
Zweite Bundesliga.
Ich war mal im Kader, aber mit keinem einzigen Bundesliga-Einsatz.
Kader reicht mir auch persönlich.
Das ist meine gesamte Handballkarriere. Ich war mal in irgendeinem Kader.
Ich war Trainingskörper. Ich war der Idiot, der einspringen durfte, wenn jemand anders verletzt war. So, aber als gescheiterter Basketballer da zu stehen und jemanden zu sehen, der nicht scheitert bei seiner Tätigkeit, das fand ich super. Das hat Spaß gemacht und das habe ich mir sehr, sehr gerne angeguckt.
Ich habe auch festgestellt, dass ich, nachdem ich das Buch fertig gelesen habe, weil ihr beide jetzt gerade darüber gesprochen habt, es gibt da diesen Mann, der viel mehr reingeworfen hat als wir alle. Mhm. Als ich fertig gelesen habe, war mein erster Impuls, mein eigenes Leben nochmal zu sortieren. Und ich war so inspiriert davon. Ich meine, Dirk Nowitzki hat ja einen Gegenspieler, einen Mentor, Holger Geschwindner oder Geschwindner?
Geschwindner.
Die Betonung der Silben ist immer noch für mich einfach schwierig. Und der hat ja einfach auch sein Lebensprojekt gemacht, ich mache ihn jetzt zu einem, dem besten Basketballspieler, der in seinem Körper drinsteckt. Und ich habe das fertig gelesen und dachte, genau, das ist das Mindeste, Also alles quasi, 100% ist das Mindeste, was man geben sollte, wenn man einen Lebenstraum hat. Also deswegen, dieses Buch ist, glaube ich, für mich auch etwas, was ich jedem Menschen geben und empfehlen würde, der einen Lebenstraum hat, den er erfüllen möchte irgendwann. Das fand ich, vielleicht hast du das auch so rausarbeiten können, weil du diesen Lebenstraum selber mal vielleicht formuliert hast. Ich weiß es nicht.
Ja, ich habe den nicht richtig formuliert, aber ich habe den, glaube ich, schon geträumt einfach nicht. Mir war das damals nicht klar. Das Schöne ist, glaube ich, bei Holger Geschwindner, der ist ein weiser Mann tatsächlich. Und bei dieser Frage, wie verwirklicht man seine Träume, ist der, glaube ich, obwohl es ein großes Ding ist, bleibt er immer sehr, sehr pragmatisch. Es geht, glaube ich, gar nicht so sehr darum, dass man der Beste der Welt wird in seiner Denke, sondern der beste Basketballspieler, der man werden kann. Da gehört ganz viel dazu. Also der Dirk Nowitzki ist halt auch außergewöhnlich groß und außergewöhnlich beweglich und außergewöhnlich mental stark und so. Wenn all diese Dinge zusammenkommen, dann kann man so ein Ziel erreichen, so ein hohes Ziel. Also es bedeutet nicht, dass man nur glücklich wird, wenn man so ein hohes Ziel erreicht. Ich glaube, der hat viel pragmatischeren Ansatz. Wenn man ja der beste, bestmögliche Basketballspieler wird, dann ist schon gut. Und das kann man übertragen auf andere Tätigkeiten, glaube ich.
Ich hatte einen interessanten Effekt bei mir festgestellt, als ich das Buch gelesen habe, dass ich so alle 6-7 Seiten mir bei YouTube entweder Dirk Nowitzki eingegeben habe oder auch Steve Nash und mir nochmal so die 10 besten Pässe, die 10 tollsten Freiwürfe, so Zusammenfassungen angeschaut habe, um das, was ich gerade gelesen habe, nochmal zu visualisieren, obwohl du das schon ganz, ganz toll machst und dann eine Sprache gefunden hast, die auch sehr rhythmisch und der Jazz spielt auch eine große Rolle in dem Buch und beim Basketball. Warum lachst du die ganze Zeit?
Weil zwei Sachen, die Jazz-Sache finde ich sehr rührend. Es gibt eine Szene, die kommt in der Doku vor, über die wir gleich sprechen. Deswegen schiebe ich das zurück. Ich musste nur so grinsen, weil ich habe das überhaupt nicht gemacht. Ich habe mir nichts auf YouTube angeschaut, weil ich mit Sicherheit auch 3 Dutzend Mal weniger sportbegeistert bin als du, egal für welchen Sport. Was ich aber habe, ist, dass ich zwischendurch beim Lesen dachte, lese ich jetzt gerade wirklich 30 Seiten eine Nacherzählung von einem Spiel, von zwei Teams, das ich nicht kenne, von einem Sport, der mich nicht interessiert, und ich bin komplett gefesselt. Das war so wie ein Staffelfinale von Game of Thrones, weil ich dachte, ich kann googeln, wie es ausgeht, aber ich möchte, dass Thomas nacherzählt, wie es ausgegangen ist.
Das ist ja auch das Tolle an diesem Buch, dass alles, man weiß ja alles. Man weiß, wann Dirk Nowitzki die NBA-Champion wurde. Man weiß, wann er MVP wurde. Man weiß, wann sein 30.000er Punkt war. Man weiß sogar, dass er zurückgetreten ist. Also es ist, man weiß alles, aber du schaffst es, dass sogar jemand wie Sophie, sogar jemand wie ich trotzdem jede Seite wie so ein Page-Turner umschlagen und dieser Effekt, dass man sogar noch Sachen sich bei YouTube anschauen will, muss. Und wir beide haben dann auch gleichzeitig oder parallel zu dem Buch uns Der perfekte Wurf angeschaut, diese Netflix-Doku.
Was für eine wunderschöne Überleitung, Matthias Kalle, als hättest du nie was anderes gemacht in deinem Leben.
Seit 2 Minuten versuche ich das jetzt. Meine Güte.
Lass uns auf die Netflix-Doku kommen. Das war nämlich ein Effekt, als ich fertig gelesen habe, ich wusste, dass es diese Doku gibt, weil du auch über diese Doku schreibst, kurz. Habe ich mir diese sofort angeschaut und muss ehrlich sagen, ich war so ein bisschen enttäuscht. Weil du beschreibst eine Sache im Buch, dass es eine Szene im Rahmen dieser Doku gibt, wo Dirk versucht zu parken irgendwo in Dallas. Und er fragt, wo kann ich hier parken? Und der Mann, der die Parkplätze zuweist oder irgendwie ein Polizist oder irgendwie sowas, sagt, Bruder, du kannst hier überall parken in dieser Stadt. Und du wunderst dich, wie konnte diese Szene nicht in die Doku reinkommen?
Unverständlich.
Und das zieht sich durch die ganze Doku, dass ich das Buch gelesen habe von dir und dachte, aber man hätte doch einen viel besseren Job machen können, Dirk Nowitzki zu erklären. Magst du die Doku, Der perfekte Wurf auf Netflix über Dirk Nowitzki?
Ich finde die ganz gut, ja. Also ich muss sagen, dass die...
Ganz gut ist bei den Schaulustigen ungefähr so, schauen Sie es bitte nicht an.
Achso, Conan O'Brien in Matthias sprechen.
Ich finde das eine... Ich meine,
das handwerklich ist ordentlich.
Das ist ein Film, der, glaube ich, den ja, keine Ahnung, kann vielleicht sagen, die offizielle Geschichtsschreibung ganz gut übernehmen kann, weil die Bilder haben. Ne? Die haben... Einfach die haben das Material, die haben auch die Gesprächspartner, die richtigen Gesprächspartner, die Dirk etwas bedeuten und die auch zum Beispiel über Exzellenz im Sport, da sind dann Yao Ming und Kobe Bryant, das sind schon Autoritäten und die können, glaube ich, sehr, sehr gut erklären, wer Dirk ist. Aber das ist natürlich überhaupt nicht mein Ansatz in meinem Buch gewesen. Für einen Biopic ist das sehr gut, finde ich. Also die Bebildung einer großen und bunten Karriere ist aber natürlich keine teilnehmende Beobachtung, das ist ja auch klar. Also sind unterschiedliche Genres und ich glaube, in dem Genre ist es ein guter Film, auf jeden Fall.
Ja, du machst gerade eine Sache, die normalerweise bei den Schaulustigen nie passiert. Du versöhnst mich gerade fast ein wenig mit dem Film, weil ich es gesehen habe und wirklich enttäuscht war. Aber du hast natürlich recht, es ist letztendlich ein anderer Versuch. Ich glaube, die Szene, die ich am schönsten fand, weswegen es sich alleine schon lohnt, den Film meines Erachtens zu schauen, wenn man das Buch gelesen hat, ist, es gibt eine Szene, wo Dirk mit Freunden kegeln geht oder bowlen geht, natürlich eher bowlen. Und irgendjemand macht sich drüber lustig und sagt, bowlen ist auch nur Jazz. Und macht sich lustig über diese Holger-Dirk-Denkschule. Und er verwirft auch einen Wurf er trifft die Pins nicht und irgendjemand sagt, oh, ruf doch Holger an. Ja. Und das, finde ich, ist für mich eine der wenigen super aussagekräftigen, nebenher gefilmten Szenen, die aber eher für mich funktionieren als Szene, als Ergänzung zu deinem Buch, um ehrlich zu sein.
Ja, mein Buch, muss man auch sagen, das ist eigentlich permanentes Nebenhergefilme, ne? Ich filme eigentlich immer die ganze Zeit das Set mit und wenn er das Set verlässt, filme ich eben auch das mit meinem Stift sozusagen. In einem großen Kinofilm, in einer Kinodoku kann man das sich, glaube ich, nicht so ganz erlauben, dass man das zu so einer Mischung aus Making-of und eben Film macht. Das ist, glaube ich, einfach sehr, sehr kompliziert, weil das ein anderes Publikum ist und die Erwartungen an ein Biopic natürlich völlig andere sind als an eben eine teilnehmende Beobachtung.
Was für eine schöne Unterhaltung. Es fängt nur leider an, mittlerweile brachial zu regnen. Meine Frisur war zu Beginn dieses Podcasts noch einigermaßen okay. Der Zug ist abgefahren jetzt. Wir stellen uns vielleicht mal rein.
Ja.
Wir bedanken uns sehr, dass du die Zeit genommen hast. Und ich möchte zumindest für mich uneingeschränkt dieses Buch empfehlen. Thomas Plätzinger, The Great Nowitzki. Lest es alle, egal was euer Traum ist und egal, ob ihr euch für Sport interessiert. Ihr solltet es lesen. Es wird euch glücklich machen und auch traurig.
So ist das. Ich kann mich da nur anschließen und ich freue mich, dass ich dich gleich noch auf der Bühne habe und am Donnerstag auch. Und dich auch, Sophie.
Ich gleich noch auf der Bühne. So nie, wie ich bin, weil ich direkt so, freust du dich auch bei mir ein bisschen?
Ja, wir freuen uns alle. Wir freuen uns alle. Weil wir machen immer noch weiter mit dem, was wir lieben.
Wir gehen mal rein und wir treffen uns bestimmt in ein paar Tagen hier in Frankfurt wieder. Es ist Mittwochvormittag, der erste Messetag fängt an. Es ist, glaube ich, Mittwoch. Und ich sag mal so, Weinschorle ist die schönste Jahreszeit. Es gab zu wenig Canapés gestern. Ich habe noch einen leichten, ein flaues Gefühl im Kopf noch. Im Magen auch, auf der Zunge auch.
Easy angetouched nennen wir das gerne.
Ja.
Es war aber ein schöner Abend mit dir.
Es war ein schöner Abend mit dir. Es war sehr schön, Thomas Plätzinger auf der Bühne zu sehen. Und ich fand es auch sehr schön, sich mit ihm zu unterhalten. Er ist ja unfassbar bescheiden. Das ist ja fast schon peinlich berührend, wie bescheiden er ist.
Er ist so bescheiden, dass er leider nicht weiß, wirklich nicht weiß, was für ein Hammerbuch er da geschrieben hat mit The Great Nowitzki. Aber wir haben es ihm gestern so oft gesagt, vielleicht weiß er es jetzt.
Ja, und wir haben natürlich, also wir haben ja auch schon offengelegt, was wir für Verbindungen zu ihm, aber auch zu dem, also Thomas und ich sind zum Beispiel im selben Verlag, aber ich würde jetzt nicht ein Buch verloben, was im gleichen Verlag erscheint. Deswegen, da käme ich ja irgendwie aus dem Loben nicht mehr raus. Wir sitzen jetzt hier, apropos Verlag, auf der Buchmesse. Es ist noch einigermaßen ruhig, am Stand von Roof Music. Die machen ganz gute Hörbücher, habe ich gehört. Und ich glaube auch von mir.
Ist das so?
Eigentlich dürfen wir nur zu Leuten uns hinsetzen, wo wir irgendwie privat oder geschäftlich involviert sind. Niemand anders gibt uns Platz.
Ja.
Gestern Zeitmagazin, heute hier. Und wir haben noch ein paar Sachen auf dem Zettel, die mit der Buchmesse eng verbandelt sind, die mit der Buchbranche eng verbandelt sind. Ich glaube, zuallererst müssen wir mal über das große Aufregerthema sprechen, nämlich den Literaturnobelpreis für an Peter Handke.
Ja.
Wir haben irgendwann schon mal in irgendeiner Folge kurz über Peter Handke gesprochen, wo du ihn eigentlich in einem Halbsatz ihn schon so weggewischt hast und meintest, mittlerweile ist er halt so ein verrückter Typ, der irgendwo in Frankreich wohnt und mit dem man nichts mehr zu tun haben möchte. Was hältst du von Peter Handkes Literaturnobelpreis?
Ich bin da ganz bei unserem Freund Sascha Stanisic, der am Montag vollkommen zu Recht den Deutschen Buchpreis gewonnen hat und in einer, wie ich finde, grandiosen Rede alles zu Peter Handke und die Verleihung an ihn gesagt hat. Und ich möchte mich dem vollumfassend anschließen.
Die Sache mit Handke, für alle Menschen, die die Verleihung vom Buchpreis leider verpasst haben, weil sie 1000 andere Sachen hatten, die besser waren. Handke hat in vielen seiner Bücher seine künstlerischen Möglichkeiten dafür genutzt, um den Genozid in Bosnien zu leugnen, zu verromantisieren, zu entschuldigen. Er war Best Friends und Festredner von wirklich Kriegsverbrechern und hat in seinem gesamten Werk, das zieht sich durch seine Bücher, durch sein gesamtes Werk, für das er jetzt ausgezeichnet wurde, dass er diese Kriegsverbrechen nicht unbedingt immer leugnet, aber zumindest stark verromantisiert. Und dafür wurde er von vielen Seiten auch zu Recht kritisiert. Aber es gab auch einige Leute, die es ganz toll fanden. Also der Literaturkritiker Dennis Scheck hat zum Beispiel gesagt, es ist eine krachende Ohrfeige für die politische Korrektheit, weil Völkermord leugnen ist einfach geil politisch unkorrekt und das macht einfach noch Fun.
Ja.
Und es gab so Leute wie Knausgard, der die Kompromisslosigkeit von Handke gelobt hat. Man muss aber auch dazu sagen, Knausgard ist der Verleger von Handke in Norwegen. Und es gab auch so Leute wie Heiko Maas, der gesagt hat, es ist kein unumstrittener, aber ein unbestrittener Meister. Ich sage auch, ja, unbestritten ist auch ein starkes Wort.
Ja.
Sagst du irgendwas heute noch? Nein.
Ich wollte die nie unterbrechen. Ich wollte nicht unhöflich sein.
Und die Vorsitzende der PEN-Vereinigung, des PEN-Zentrums, hat ihr tiefes Bedauern sogar ausgedrückt. Und das passiert sehr selten, dass die PEN-Vereinigung irgendwelche Literaturpreise kommentiert. In dem speziellen Fall haben sie im Prinzip gesagt, was zur Hölle läuft bei euch eigentlich falsch? Und was ich interessant fand daran war, dass eigentlich die nicht deutschsprachige Presse das sehr richtig, sehr kritisch eingeordnet hat. Und bei uns war so ein komisches, aber er ist doch einer von uns, / so schlimm war es doch nicht, / Kunst darf alles, / man muss doch den Autor vom Werk trennen, wo ich auch mittlerweile wirklich genug von habe.
Ja, das möchte ich auch nicht mehr hören. Also den Autor vom Werk trennen, ich glaube, das funktioniert nicht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es denn doch einige gab, auch in Deutschland, wie Felix Stephan zum Beispiel, der es in der Süddeutschen Zeitung eigentlich richtig eingeordnet hat. Und was mir ein bisschen zu kurz kam, ist, dass Peter Handke einfach auch ein schlechter Autor ist. Darüber wurde leider viel zu wenig diskutiert oder geschrieben. Aber wir wären ja nicht die Schaulustigen, wenn wir uns dieser ganzen Sache nicht auf einer anderen Ebene annehmen würden.
Genau, die Frage ist ja, wie kann man denn das Thema Peter Handke und Genozid in eine funny Verpackung bringen? Ja. Und das ist quasi ja unsere, das machen wir am besten.
Ja.
Wir haben uns nämlich überlegt, wie müsste die Literaturnobelpreisverleihung an Peter Handke verfilmt werden, ja, und mit wem in den Hauptrollen? Ja. Fang du mal an, Matthias.
Ich finde ja, der Stoff ist ja wie prädestiniert für Florian Henkel von Donnersmarck, dass er das verfilmt. Es gibt eigentlich keinen Zweiten, der in der Lage wäre, aus dieser Verleihung ein 8-stündiges Epos zusammenzuzimmern. Vielleicht noch einen anderen, nämlich Handkes guter Kumpel Wim Wenders.
Der ja irgendwie jeden Handke-Film verfilmt, ist auch wieder ein starkes Wort.
Ist ein starkes Wort. Und weil Handke hat ja tatsächlich, was ich nicht wusste, das Drehbuch geschrieben für den Wenders-Kitsch-Film Himmel über Berlin. Deshalb würde sich Wenders auch anbieten als Regisseur. Das hätte dann so einen Titel wie Himmel über Handke. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Also beide Regisseure kämen in Frage, Florian Henkel von Donnersmarck oder Wim Wenders.
Ich würde Donnersmarck mir wünschen, weil ich glaube, diese Verleihung hat eigentlich ein Epos, einen 8-stündigen Epos verdient, wo man nach 2 Minuten schon merkt, das wird ein sehr langer Abend heute. Hast du dir über die Rollen Gedanken gemacht?
Ja, ich glaube, es braucht, wenn ich das verfilme, braucht es eigentlich nur 2 Hauptrollen. Und zwar Handke wird gespielt von Tom Schilling. Und zwar wird er damit sämtliche Schauspielpreise gewinnen, weil er muss auch den alten Handke spielen. Den jungen Handke, den alten Handke, alles Tom Schilling. Und ich stelle mir auch eine Riesenrolle vor für Veronika Ferris als Wald.
Als französischen Wald.
Als französischen Wald, in dem Handke... Ja, rumschlawinert, schlawendelt, was Handke halt immer so macht. Er schlawendelt durch Wälder.
Und schlawendelt ist so ein Wort, das er auch benutzen würde in seinen Romanen.
Wahrscheinlich.
Ich habe mir überlegt, dass Peter Handke eigentlich gespielt werden sollte von Jan-Josef Liefers, der aber natürlich aus Pietät richtigerweise absagt. Und deswegen wird er gespielt von Hugo Egon Balder.
Ja.
Und der junge Peter Handke wird gespielt von Sky Dumont.
Ja.
Dennis Scheck taucht in meiner Verfilmung auf, wird gespielt von Axel Prahl. Heiko Maas wird gespielt von seiner Freundin Nathalie Wörner. Knausgard wird gespielt von Frank Schätzing. Und Sascha Stanisic spielt sich selber.
Mhm.
Und es gibt einen Feuilletonist von der guten Seite, der das Ganze kritisch einordnet. Der wird gespielt natürlich von Lars Eidinger, der immer so ein Prada-Brillengestell dabei trägt. So stelle ich mir das vor. Aber ich finde das, also wenn man meinen Cast nimmt mit deiner Regieidee, glaube ich, könnte man da innerhalb von 2-3 Monaten ein sehr schönes Drehbuch zusammenzimmern.
Ich stelle mir eigentlich vor, dass die eigentliche Preisverleihung möglicherweise den geringsten Teil dieses Films ausmacht. Ich möchte eigentlich 6 Stunden sehen, wie Handke durch Wälder schlawendert. Das möchte ich eigentlich sehen, mit Musikunterlegung.
Mhm.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und als Höhepunkt am Ende, ich stelle mir so vor, auf einmal bricht der Wald ab, der Wald ist zu Ende und er steht auf einmal in Stockholm auf dieser Bühne. Ein fließender Übergang. Und ich glaube, dass das Henkel von Donnersmarck sensationell inszenieren könnte.
Und ganz wichtig bei Henkel Donnersmarck, von Donnersmarck, ich will immer den Adel, irgendwie fühle ich mich nicht, als hätte er den Adelstitel verdient. Donnersmarck ist ja auch sehr gut darin, in so ganz sanften Zwischentönen so nachdenkliche Szenen. Also ich sehe auch Handke vor mir, also Hugo Egon Balder, wie er so nachdenklich am Fenster steht, nachdem er irgendeinen Genozid-Verleugner-Roman abgegeben hat und wo man merkt, ja, er ist auch nur ein Mensch.
Ja.
der auch mal zweifelt und hadert.
Auch mal lacht.
Auch mal, genau.
Auch mal lacht.
Es gibt ja auch, es gab, vor ein paar Tagen habe ich mir, als ich in Österreich war, irgendeine Zeitung gekauft, wo Handke auf dem Titel drauf war. Und es gab eine wirklich fast schon schwülstig verliebte Erklärung von irgendeinem Feuilletonisten, warum Handke den unbedingt verdient hat. Der unter anderem auch als Argument für seine Charakterstärke angebracht hat, dass Handke sich ja um sein eigenes Kind so rührend gekümmert hat. Oh. Und ich dachte, wow, das ist wirklich, mittlerweile sind die Ansprüche für Männer mit Kindern so gering, dass man es schon einfach atemberaubend findet, wenn man das mit dem Blag mal spielt. Ja. Deswegen ganz wichtig, auch so Szenen, wo mal Handke mit seinem Kind spielt. Ich würde sagen, das Kind wird von Jasna Fritzi Bauer gespielt.
Ja, das finde ich eine gute Idee. Und es gibt dann so Szenen, wo das rührende Moment in den Vordergrund. Ich glaube auch, dass Henkel von Donnersmarck das sensationell inszenieren könnte. Also wo Leuten wirklich die Tränen in die Augen schießen, wenn sie sehen, da ist ein Mann, ein einfühlsamer Poet, der auch noch gut zu Kindern ist.
Mhm. Ich meine, einfühlsamer Vater und Genozidverleugner schließt sich nicht aus in der Literaturwelt.
Nein.
Man kann beides sein.
Das ist nämlich, und das macht die Meisterschaft von Henkel von Donnersmarck aus, dass er diese beiden Erzählstränge meisterhaft verweben kann.
Apropos meisterhaft verwoben. Wir haben uns beide durch die Verleihung des Deutschen Buchpreises gequält. Du nicht, so gerade wie du schaust?
Also es gab ja einen Livestream. Es gab einen Livestream, den, glaube ich, 1600 Leute geschaut haben. Und wir waren zwei davon.
Du hast auch geschaut.
Ich habe auch
geschaut. Ich bin sehr erleichtert. Ich dachte, ich hätte es mir alleine angetan.
Ich habe es auch geschaut. Und da ist Luft nach oben, sagen wir es mal so.
Also diese Verleihung des Deutschen Buchpreises ist natürlich jetzt nicht unbedingt das, wo man mit meisterhaften Wetten, das Quoten rechnen könnte. Weshalb ich verstehe, warum man das nicht ARD 20.15 Uhr sendet. Aber es wird, wie gesagt, einfach nur auf der Buchpreis-Homepage gelivestreamt. Und ich glaube, die Verleihung wird so übertragen, man hat das Gefühl beim Zuschauen, dass den Leuten, die diese Übertragung machen, lästig ist, noch eine Kamera dahin schleppen zu müssen. Ja. Es gibt,
ist also auch ein Kostenfaktor wahrscheinlich.
Es fängt damit an, dass die Nominierten irgendwo im Publikum sitzen und gar nicht richtig auszumachen sind. Also es wird dann einfach manchmal, wenn es um den Autoren geht, der dann gerade erwähnt wird, wird einfach mal so blind ins Publikum reingeschossen, ja, in der Hoffnung, dass halt irgendwo da ja mal jemand sitzt, der auch mal ein Buch geschrieben hat. Dann ist diese ganze Veranstaltung, also das Schmunzel-Highlight ist, dass ein Schauspieler immer kurze Passagen aus dem Buch liest. Und dann gibt es so Einspieler, und diese Einspieler sind immer von der Deutschen Welle produziert, und da ist so sehr viel Sepia-Effekt drauf und so viel Moviemaker. Komm, wir spiegeln das Bild mal in der Mitte und überlegen uns was Freches als Effekte.
Und die Autoren müssen, glaube ich, immer auf Brücken stehen, damit man irgendwie die Stadt, in der sie leben, im Hintergrund sehen kann. Und dieses Schauspieler lesen Texte vor. Es ist ja leider so, wenn ein guter Schauspieler kann den schlechtesten Text der Welt vorlesen und er klingt auf einmal akzeptabel. Das ist genauso wie wenn Otto Walkes einen Text vorliest, den besten Text der Welt, klingt er scheiße. Also das ist einfach kein Mittel mehr, dass Schauspieler, die das können, Texte vorlesen. Weil dann ist jeder Text gleich brillant.
Eigentlich sollte man gerechterweise einen schlechten Schauspieler wenigstens, einen richtig schlechten Schauspieler das machen lassen.
Wie wir, heute haben wir schon einige genannt.
Es gäbe da ein oder zwei, die noch keine Engagements haben dieses Jahr. Dann, also diese ganze Veranstaltung zieht sich sehr. Aber wir waren ja dann beide einigermaßen, oder nicht einigermaßen, sondern sehr froh, dass Sascha Stanisic gewonnen hat. Dem Buch Herkunft, das wir, glaube ich, hier auch schon mehrmals gelobt haben.
Ja, mit zu Recht.
Und es überrascht mich nicht auf der Ebene, weil er völlig zu Recht meines Erachtens auch wirklich das beste Buch des Jahres im deutschsprachigen Raum geschrieben hat. Deswegen finde ich es total verdient. Ich habe aber auch hab damit gerechnet, dass der Buchpreis ja manchmal auch jetzt erst recht quasi sagen möchte. Und jetzt zeichnen wir erst recht eine Debütantin aus oder jetzt einen von den Underdogs. Und es ging alles gut aus, und es war vor allem ja deswegen ein großes Glück, weil er die Möglichkeit hatte, dann, als er den Preis angenommen hat, die Rede, die du eben schon angesprochen hast, zu halten, wo er sich natürlich darüber geäußert hat, dass es ihm gerade schwerer fällt als sonst, sich über diese Auszeichnung zu freuen, weil ein Mann, der Kriege verromantisiert und auch Kriegsverbrechen leugnet, vor denen er mit seiner Familie fliehen musste, worüber er in dem Buch Herkunft schreibt, dass das die Stimmung ein bisschen trübt. Und es war in seiner Unperfektheit und in seinem Tasten und Suchen die perfekte Rede, weil hätte er sich dahingestellt und so eine zweiseitige, perfekt durchformulierte Rede gehalten, wäre das Ganze zu glatt gewesen. Also die persönliche Betroffenheit fand ich, also ich hatte wirklich Tränen in den Augen beim Zuhören, was mir nicht so oft passiert.
Es war tatsächlich der dramaturgische Höhepunkt dieser sehr langweiligen Veranstaltung. Und was ich auch so toll fand, ist, dass sich Sascha da hingeschleppt hat, obwohl er nachweislich sehr, sehr, sehr krank war. Er hatte einen grippalen Infekt, war voll auf Ibu und hatte auch eine Daunenweste an.
Was ich, ja.
Und Und da muss ich auch sagen, aber es passte alles irgendwie dann komplett in dieses Setting rein und hat mich dann mit dieser einstündigen Veranstaltung dann doch versöhnt.
Ja, also für mich war auf jeden Fall die Daunenweste von Sascha Stanisic war für mich das Highlight der Buchmesse. Ja. Und bisher zumindest.
Ja, bisher. Das kann man nicht anders sagen.
Er hat Westen und Polunder wieder salonfähig gemacht für eine Generation Männer, von der ich nie gedacht hätte, dass sie das mal tragen dürfen.
Ja.
Das ist neben seinen Büchern die größte Errungenschaft.
Aber ich finde auch, dass das Buch Herkunft ein sehr für deutsche Verhältnisse sehr schönes Buch geworden ist. Es ist ich mag es haptisch, ich mag das Cover, ich mag die Typografie und das ist ja nicht gerade normal in Deutschland, wo Bücher oftmals nicht ganz so hübsch sind wie zum Beispiel amerikanische Bücher. Wir kommen gleich zu einem, was uns schon alleine haptisch sehr, sehr gut gefällt und vom Design her, von der Artdirektion sehr, sehr gut gemacht ist. Also wenn du eine ordentliche Typo-Idee hast, wenn du jemanden hast, der diese Typo gut setzen kann und wenn du einen Titel hast, der sagt, ah, interessant, dann ist das schon die halbe Miete. Und wir haben vor kurzem das Buch von Emily Nussbaum in der Hand gehabt, I Like to Watch.
Emily Nussbaum ist Fernsehkritikerin für den New Yorker, war auch davor bei der Times und beim New York, also eigentlich überall, wo man publizieren konnte. Mittlerweile ist sie seit ganz vielen Jahren beim New Yorker und hat ihre besten Filmkritiken, also sie ist Filmkritikerin.
Fernsehkritikerin.
Film und Fernsehen. Film und Fernsehen. Und hat nicht ihre besten Filmkritiken, sondern, oder nicht von den besten Filmen, sondern die Kritiken, die sie persönlich in ihrer Karriere, in ihrer langen Karriere, als am besten befunden hat. Veröffentlicht, zusammengefasst und dieses Buch ist wahnsinnig schön, wie du schon gesagt hast. Und ich habe es gesehen und finde jetzt nicht unbedingt, dass man ein Buch, wo Filmkritiken drinstehen, ist nicht unbedingt das, was ich sofort aus dem Regal reiße. Aber Emily Nussbaum, ich habe immer gute Laune, wenn ich Serienkritiken von dieser Frau lese, weil sie sehr gut darin ist, völlig unbekannte Serien so mit so vielen Vergleichen zu überfrachten. Also dann, wenn man eine Serie, sie hat letztens eine Serie besprochen aus, ich glaube, Tschechien. Und natürlich hat niemand diese Serie gesehen und deswegen ballert sie in den ersten drei Absätzen erstmal so ganz viele Vergleiche. So, die Protagonisten sind wie in The Wire und dann ist es ein bisschen wie House of Cards und das macht sie ganz toll, ohne dass es irgendwie zu viel wird. Und sie schreibt dabei wahnsinnig lustig und ist einfach irre klug.
Sie macht etwas, was es in der amerikanischen Film- und Fernsehkritik häufig gibt. Sie bringt sich selber mit ein in ihren Texten. Und was sie halt nicht macht, was ja deutsche Film- und Fernsehkritik viel zu häufig macht, ist, wir erzählen mal nach. Also Fernsehkritiken am Dienstagmorgen sind oftmals, ich erzähle minutiös nach, was bei Hart aber Fair passiert ist. Aber niemand erzählt, was bei Hart aber Fair passiert ist, mit mir gemacht hat, während ich das geschaut habe. Und das macht Emily Nussbaum seit Jahren meisterhaft. Ich finde es wirklich ein großes Vorbild für die Art und Weise, wie man über Fernsehen, über Serien schreiben kann. Was sie gemacht hat in diesem Buch, sie hat einen Text vorangestellt, wo sie The Golden Age of Television einläutet mit der Serie Buffy. Und ich bin überhaupt nicht ihrer Meinung, aber sie kann das unfassbar charmant und nett begründen, was es mit ihr gemacht hat, als sie Buffy gesehen hat. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass jemand da dann auch einen 40.000 Zeichentext drüber schreiben kann, wie Buffy in ihren Augen das Fernsehen revolutioniert hat. Also allein für diesen Text lohnt sich schon der Erwerb dieses Buches.
Absolut. Und was sie auch überhaupt nicht macht, sie unterscheidet nicht zwischen vermeintlich intellektuellen oder künstlerisch wertvollen Serien und eben solchen Sachen wie Buffy, weil sie eigentlich eher nur streng nach der Verbreitungssache schaut. Also ist es eine Serie und dann ist die erstmal, dann funktioniert dann nach derselben Logik wie jede andere Serie auch. Und das ist ja auch etwas sehr US-Amerikanisches, dass man weniger unterteilt in Hochliteratur zum Beispiel und in einfach so die Bahnhofslektüre, die man mal mitnehmen kann für eine Zugfahrt. Da wird ja auch oft, da gibt man sich ja oft auch Mühe, vermeintlich Trash-Pop-Kultur so zu analysieren, wie es intellektuell quasi am dichtesten geht. Und das finde ich das andere ganz Tolle. Also es gibt auch einen sehr schönen Essay, wo sie über Sex in the City schreibt, und zwar 10 Jahre später. Ja. Was auch, sowas kann man halt auch nur machen, wenn man sich rausnimmt, nicht einfach nur aktuell Fernsehen nachzuerzählen, sondern auch mal sagt, jetzt gerade habe ich einen Gedanken erst nach 10 Jahren, nachdem Sex in the City erschienen ist, der so wichtig ist, dass ich diese Kritik erst schreiben kann. Und man lernt wirklich viel über Filmkritik, man lernt aber auch, finde ich, viel für Serien schauen. Also was ich zum Beispiel wahnsinnig interessant fand in diesem Vorwort, was mir bisher nicht so klar war, was aber total einleuchtend ist, dass Serien natürlich auch die Produktionsweise revolutioniert haben, weil Serien die einzige Kunstform sind, vor allem im Fernsehbereich, die fortlaufend produziert wird. Das heißt, Serienmacher und Macherinnen schmeißen eine Serie auf den Markt und wenn sie weitergeht nach Staffel 1, dann müssen sie immer, egal ob sie wollen oder nicht, die Kritik von Fans und auch von Filmkritikern mit einbeziehen. Ja. Und ein Film wird einfach auf den Markt geschmissen, der ist dann da und der wird gut oder schlecht gefunden. Und eine Serie ist zwangsweise ein Echoraum. Und das ist natürlich total logisch, aber ich habe das noch nie so betrachtet. Und natürlich wird dann auch eine Geschichte anders erzählt, weil man dann auch vielleicht als Produktionsfirma merkt, es gibt da einen Protagonisten, der wird viel mehr gefeiert als andere, dass man auf einmal ja nicht vielleicht den Fans nach dem Wunsch schreibt, aber dass man sowas mit einbezieht. Und es sind da so ganz viele wahnsinnig kluge, schöne Gedanken drin. Und sie schreibt dazu einfach auch sehr lustig und liebenswürdig.
Und ich finde, um so einen Bogen zu schließen zu dem Buch von Thomas Plätzinger, ich finde es eine sehr schöne Herangehensweise zu sagen, dass ich als Beobachter nicht unabhängig von dem Objekt bin, das ich beobachte, sondern dass ich und meine Gedanken und meine Gefühle, wenn ich etwas beobachte, sei es nun Dirk Nowitzki oder sei es Fernsehserien, dass ich da selber auch eine Rolle beispiele. Und dass es immer durch meine Augen gefiltert wird und die Gedanken und die Gefühle, die ich dabei habe, wenn ich mir etwas anschaue, sind mindestens genauso wichtig wie der technische Prozess oder die Brillanz des Writers Rooms oder der Schauspieler. Und das kann Emily Nussbaum grandios aufschreiben. Und es ist ja auch etwas, was wir in unserem kleinen Podcast auch ein bisschen versuchen, wenn wir ihn Serien nahebringen oder ihnen von Serien abraten, dass wir uns da niemals rausnehmen können. Und das ist eine Form von Ehrlichkeit, die ich bei Emily Nussbaum sehr schätze und bei uns beiden auch.
Ich wollte gerade sagen, bei dir schätze ich die auch sehr, Matthias.
Dankeschön.
Außer bei Conan O'Brien.
Ja.
Emily Nussbaum, I Like to Watch, gibt es nicht auf dem deutschen Markt, auf Deutsch leider. Also wenn man es sich kauft, muss man einigermaßen firm mit Englisch sein. Und auch, man muss ich ehrlich sagen, auch natürlich ein bisschen film-nerdy sein und Spaß an Filmkritik haben.
Ja.
Und dann hat man eine sehr, sehr gute Zeit mit diesem Buch.
Ganz genau. So.
Und falls Sie, das hat mich nämlich auch beim Lesen sehr interessiert, falls Sie ein anderes gutes filmkritisches Buch gelesen haben, schreiben Sie bitte unbedingt eine Mail an dieschaulustigen@zeit.de, weil ich gemerkt habe, mir fällt eigentlich kein vergleichbar gutes Buch ein. Und da draußen wird es bestimmt den einen oder anderen Menschen geben, der noch nerdiger ist als wir und sowas gelesen hat und uns das empfehlen kann.
Leider ist es ja auch so wie Thomas Plätzinger ein Buch jetzt auf dem Markt hat, wie es in Deutschland vorher nicht gab, nämlich eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Sport, gibt es halt kein Pendant zu dem Emily Nussbaum Buch auf Deutsch, weil es auch in Deutschland möglicherweise noch nicht die Sprache oder noch nicht den Raum dafür gibt, sich so mit Film und mit Fernsehen auseinanderzusetzen, wie sie das tut. Ich weiß, wir schreiben aber noch kein Buch, sondern wir haben einen kleinen Podcast.
Ich war gerade ganz aufgeregt. Wir können das machen.
Ja, hallo, wir sind ja auf der Buchmesse vielleicht.
Wir müssen jetzt mal ganz schnell ganz viel dringend hektisch Termine machen. Heute Abend bei irgendwelchen Sektempfängen, irgendwelchen Verlegern in den Ohr liegen. Ich habe da eine wunderbare, komm mal näher, ich habe eine Idee. Komm mal her. Ich schicke dir morgen ein, zwei Zeilen dazu. Und wir haben uns natürlich noch überlegt, wie kann man das Thema Buch und Film noch ein bisschen schöner weiterdrehen hier auf der Buchmesse. Und jeder von uns hat eine kleine Hausaufgabe bekommen.
Ja.
Wir haben nämlich überlegt, was für ein Buch, woran wir im letzten Jahr oder in der letzten Zeit großen Spaß hatten, sollte dringend mal verfilmt werden, wurde aber noch nicht verfilmt.
Genau.
Und du hast Ein letzter Sommer mitgebracht.
Ich habe Ein letzter Sommer von Steve Tessich, ein Buch, was ich fürchte nicht die Aufmerksamkeit in Deutschland bekommen hat, die es hätte verdient. Das Buch ist, glaube ich, schon vor 15 Jahren erschienen. Auf Deutsch, Steve Tessich, eigentlich Drehbuchautor. Er hat unter anderem das Drehbuch zu Gab und wie er die Welt sah, die Filmadaption des John Irving Buches geschrieben. Und Steve Tessich hat in seinem Leben zwei Romane geschrieben. Das eine heißt Abspann und handelt von einem Script-Doktor. Das Buch ist auch sehr toll. Aber vor allem Ein letzter Sommer hat mich komplett weggeballert. Ganz kurz zum Inhalt. Es spielt in einem Vorort von Chicago Anfang der 60er Jahre. Und es gibt einen jungen Ich-Erzähler Daniel, der sein letztes Jahr auf der Highschool verbringt. Und sein Leben plätschert so dahin, er hat zwei beste Freunde und eines Abends, er kommt gerade von einem Ringerturnier, sieht er, wie in der Nachbarschaft ein junges Mädchen mit ihrem Vater neu einzieht. Und dieses Mädchen, so ein Mädchen hat er noch nie gesehen. Sie sieht geheimnisvoll aus, sie sieht wunderschön aus, sie hat Sachen an, von denen er nicht wusste, dass Mädchen diese Sachen anhaben können. Und in dem Buch wird dann die Geschichte erzählt, wie es zum einen diese Liebesgeschichte sich entwickelt und dann zerstört wird. Es geht darum, wie die Freundschaft von Daniel zu seinen zwei besten Kumpels in die Brüche geht. Und es ist auch eine Familiengeschichte, weil der Vater an Krebs erkrankt. Es ist eine sehr, sehr schwierige Vater-Sohn-Beziehung. Und das alles ist von einer großen Melancholie und Sprachgewalt aufgeschrieben, dass ich mir dachte, das wäre ein ganz, ganz toller Stoff, um entweder einen Film daraus zu machen oder tatsächlich auch eine Serie daraus zu machen. Ich finde sogar, dass man das ganze Setting zum Beispiel in die 90er Jahre nach Deutschland rüber retten könnte. Ruhrgebiet, Provinz könnte man als Ort der Handlung nehmen. Ich glaube, ich habe dir vor einem Jahr oder so das Buch mal in die Hand gedrückt und ich war sehr beglückt, dass es dir ähnlich gut gefallen hat wie mir.
Ja, ich war wirklich begeistert. Also es ist sowieso oft so, dass wir dann einen ähnlichen Geschmack haben, aber in dem Fall war ich so ein bisschen zögerlich, weil der Klappentext, finde ich, behauptet auch viel weniger, als was das Buch ist.
Ja.
Nämlich, der konzentriert sich sehr auf das letzte Jahr eines Jungen, bevor er wegziehen muss oder bevor die Schule zu Ende geht oder bevor er erwachsen wird. Und ich kriege bei solchen Plots habe ich sofort Angst, dass es einfach nur um mal kurz mit dem Fahrrad an See fahren und einmal heimlich rauchen und einmal kotzen und einmal zelten und einmal pathetisch irgendwie in die Weite schauen und das war's dann. Und das Buch ist das Gegenteil. Also eigentlich ist das Buch der wunderbare Beweis, dass man so eine Erwachsenwertgeschichte auch unglaublich dicht mit ganz, ganz vielen Erzählsträngen erzählen kann. Es gibt diese Liebesgeschichte, es gibt innerhalb der Liebesgeschichte nochmal ein Drama, es gibt eben diese Familiengeschichte und alles ist für sich genommen so wahnsinnig schön. Und ich habe sogar kurz gedacht, dass dieser Stoff sich auch eignen würde, um die erste gute Telenovela der Welt zu machen. Das klingt jetzt albern, aber ja. Ich meine wirklich, ja. Weil bei Telenovelas passiert ja fast schon albern, hektisch viel gleichzeitig mit Dramen und das könnte man zu einer guten Telenovela machen, aber ich würde es auch, genau wie du sagst, am liebsten adaptiert sehen, Deutschland 90er Jahre, ja. Und da könnte man so unglaublich viel draus machen und ich habe es gelesen und ich bin so dankbar, dass ich es gelesen habe.
Ich hatte vor einem halben Jahr einen kurzen Schockmoment, weil mir, als ich mich bei Netflix eingeloggt habe, ploppte auf einmal auf, neu bei Netflix, Ein letzter Sommer. Und es gibt ein Teenager-Film, eine Teenager-Romanze, der so heißt, der aber nichts, aber auch wirklich gar nichts mit dem Buch zu tun hat. Leider nicht so gut, aber ich glaube, der Titel wäre immer noch frei, weil Ein letzter Sommer, es ist nicht nur ein Sommer, glaube ich, es ist sogar eigentlich ein ganzes Jahr, was erzählt wird in diesem Leben von Daniel Boone. Und wir wären sofort bereit, wenn es nicht nur zu schauen, sondern möglicherweise sich auch Gedanken darüber zu machen, wie dieses Ding, wie dieses Buch, wie dieser Stoff verfilmt werden könnte.
Ich habe ein Buch mitgebracht, das mir auch im letzten Jahr großen Spaß gemacht hat. Es ist von Caitlin Moran, einer britischen Autorin, und ist ihr Roman How to be Famous. Ihr erstes Buch war How to be a Woman. Das war eine memoirartige feministische Festschrift, würde ich sagen. Caitlin Moran ist eigentlich Musikjournalistin und ist in den 90ern in London, hat sie gearbeitet und hat natürlich deswegen diese ganze brachiale Britpop-Phase und Britrock-Phase mitbekommen und ist deswegen bis heute in ihrem Schreiben sehr geprägt von einer großen Begeisterung für traurige Jungs, die auf ihre Gitarren schauen. Und der Plot von How to be Famous ist, die Figur, die sehr ihr ähnelt, ist in den 90ern in London Musikjournalistin. Und sie versucht, sich so durchzuwursteln. Und das Tolle an dem Buch ist, dass es ganz viele wunderbar auf unterschiedliche Arten und Weisen schillernde Nebenfiguren hat. Es gibt zum Beispiel einen Mann, mit dem sie zusammen war, der ist Musiker und der wurde irgendwann absurd berühmt. Also so Oasis berühmt. Und dann, die haben sich nicht deswegen getrennt, aber aus den Augen verloren. Und sie versucht immer wieder an ihn ranzukommen, aber er auch an sie. Und das ist so eine schöne Geschichte. Sie hat komplett verrückte Freundinnen, die auch so eine feministische Punkband gründen oder gegründet haben. Alle sehr exzentrisch. Und an dem Buch hat mir wahnsinnig gefallen, dass wir sind da wieder bei dem englischsprachigen Entertainment-Anspruch. Ja. Das Buch ist ein sehr gutes Buch. Ja. Es ist ein gut geschriebenes, unterhaltsam geschriebenes Buch, das von sich gar nicht behaupten möchte, Hochliteratur zu sein. Aber es macht einfach Spaß, es zu lesen. Ich habe es nicht aus der Hand lesen wollen. Ich würde die Verfilmung davon gerne sehen, weil ich einfach Filme sehr liebe in der Ästhetik der 90er Jahre in London, die auch noch in der Musikbranche spielen, weil ich einfach nicht genug bekommen kann von traurigen, dünnen Jungs mit Pilzkopffrisur. Und weil die Protagonistinnen alle so ganz aufregend und schillernd beschrieben werden. Also die sehen einfach alle höllencool aus und ich würde gerne alle Frauen sehen.
Also du würdest den Stoff nicht nehmen und in eine andere Zeit setzen oder in einen anderen Ort, sondern du würdest da schon werktreu bleiben. Wollen.
Auf jeden Fall, weil ich, und das unterscheidet mit Sicherheit jetzt auch mein Buch und dein Buch. Dein Buch ist literarisch sehr wertvoll. Es ist ein Klassiker. Es könnte ein Klassiker werden und sein, weil er eigentlich in jede Zeit passt, weil die Konflikte, die beschrieben werden, überall hinpassen. Das Buch von Kate Moran ist mit Sicherheit kein Klassiker. Das ist sehr gute Popliteratur. Und die große Stärke und das Interessante an dem Buch ist die Branche und die Zeit und diese aufregende Zeit. Und natürlich ist die Besonderheit ja auch von ihr, dass sie als junge Frau in einer Branche, die nur aus Jungs besteht, arbeitet. Und es gibt da so ein paar allgemeingültige Konflikte, aber sie hat auch gar nicht den Anspruch, die Welt zu erklären. Sie möchte eigentlich nur die 2-3 Jahre dieser Frau in London erklären.
Und möchtest du daraus eher einen Film machen wollen oder eine Serie?
Ich möchte einen Film. Okay. Ich glaube, das ist wirklich eine der wenigen Sachen, die ich gar nicht als Serie erzählt haben möchte, weil ich ahne, dass es da auch gar nicht genug dann zu erzählen gibt.
Hast du Schauspieler schon im Kopf?
Es müssten ja dann britische Schauspieler sein. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, die Protagonistin hat einen völlig verrückten Vater, der auch zwischendurch einfach mal für 3 Wochen bei ihr einzieht, in diese Einzimmerwohnung in London, die sie hat, und da dann irgendwie kifft und rumhängt und Drogen nimmt und so ganz komische Midlife-Crisis fährt. Für den würde ich mir interessanterweise gerne Andrew Scott vorstellen, der Hot Priest aus Fleabag.
Ja, ja.
Und zwar
ist der nicht zu jung?
Als seine erste Rolle als nicht attraktiver Mann. Also er müsste quasi älter gemacht werden, er müsste sich entweder ein kleines Bäuchlein anessen oder das müsste anders geregelt werden. Aber ich würde ihn gerne sehen als älteren Dad.
Okay.
Das wäre sehr aufregend, glaube ich.
Ich hätte komischerweise Hugh Laurie da, wäre mir da jetzt als erstes eingefallen.
Ja.
Oder lass es dir auf der Zunge zergehen, Hugh Grant.
Ich auch gerade gedacht.
Weil
stimmt.
Hugh Grant hat ja gerade seinen absoluten Moment, finde ich.
Warum?
Also weil ich finde, dass Hugh Grant sehr, sehr toll gealtert ist. Und ich fand ihn in Paddington 2 so grandios, dass ich überhaupt nicht weiß, warum er nicht für den Oscar nominiert war. Und ich glaube, jetzt die Zeit ist, um Hugh Grant solche Rollen zu geben.
Ich würde mich sehr freuen und ich bin da aber auch ganz unaltlich, weiß, dass man kommt ohne dieses Buch aus, man hat nur deutlich weniger Spaß ohne dieses Buch. Und ich glaube, genauso würde sich mit dem Film verhalten.
Meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, wenn Sie nicht warten wollen, bis Ein letzter Sommer oder How to be Famous verfilmt werden, lesen Sie beide Bücher. Sie machen
unbedingt.
Damit nichts verkehrt. Überhaupt
unbedingt.
Nichts verkehrt.
Ich mag diese Sonderfolge. Ich finde, das macht Spaß, mal auch ein bisschen über Bücher reden zu können.
Ja.
Mehr.
Ja.
Wir haben ja ein paar Sachen vor uns. Du bist morgen, glaube ich, mit Thomas Plätzinger und Dirk Nowitzki auf der Bühne. Das wird sehr aufregend.
Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das hatte ich auch noch nie. Also ein voller Saal im Schauspielhaus Frankfurt. Das macht mich ein bisschen nervös, aber ich versuche es hinter mich zu bringen. Und vielleicht reden wir noch drüber, wie das war.
Und morgen vor deiner Thomas Plätzinger Veranstaltung ist auch noch eine Live-Aufzeichnung vom Literarischen Quartett. Und das werde ich mir noch anschauen und erzählen, wie es ist.
Unbedingt, weil ich habe leider keine Lust, weil ich schaffe das nicht, weil ich mich da schon vorbereite. Ich bin gespannt und seien Sie auch gespannt. Und wenn Sie es hören, geht's gleich weiter.
Puh.
Und wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause.
Ich muss eine rauchen, glaube ich.
Tschüss. Es ist Buchmessenfreitag, der letzte Tag für mich. Ich fahre wieder weg. Uns geht es gut.
Oh, geht so.
Wir machen jetzt die letzte Aufnahme für diesen Spezialpodcast von der Buchmesse und gestern Abend haben wir uns mal kurz getrennt. Wir sind quasi überall immer zusammen hingegangen und gestern war der Moment der Trennung, weil du bist zur Aufzeichnung des Literarischen Quartetts gegangen. Was hat das mit dir gemacht?
Das hat viel mit mir gemacht. Ich habe mich sehr darauf gefreut, weil die tolle Sibylle Berg zu Gast war und die wollte ich unbedingt sehen. Und die hat auch eine tolle Besonderheit war, dass zum ersten Mal in der Geschichte des Literarischen Quartetts wurde eine Graphic Novel besprochen. Also nicht ein Fließtext, ein Roman, sondern wirklich ein Comic im Prinzip.
Ja.
Und der hat natürlich Sibylle Berg mitgebracht. Und das waren die beiden Sachen, auf die ich mich sehr gefreut habe. Ich habe mich dann auch brav, ich glaube die Aufzeichnung fing so um 17.30 Uhr an. Ich habe mich da schon so um 17 Uhr hingestellt und dachte, dass ich es aber schon auch sehr früh.
Ihr musstet stehen, das Publikum stand?
Ja, es gibt wenig Sitzplätze und dann drumherum stellt man sich da so hin. Und ich dachte, mit 17 Uhr bin ich ganz gut dabei. Das Literarische Quartett ist wirklich das Wacken unter dieser Buchmesseveranstaltung, weil ein Pulk von Rentnern stürmte wirklich in der Sekunde, in der die andere Veranstaltung davor zu Ende war, auf diese Plätze. Es war wirklich wie Hotelfrühstück all inclusive auf Mallorca.
Volker Weidermann Ultras.
Ja, genau, Volker Weidemann Ultras. Und da war ich, das war mir dann alles schon auch viel zu voll und zu warm. Ja. Und ich habe dann einen Sitzplatz bekommen, aber saß quasi nicht vor der ganzen Sache, sondern es gibt so neben der Bühne links und rechts so 2-3 Stühle. Und da wurde einer frei, da habe ich mich da hingesetzt und habe quasi die ganze Zeit im Rücken von Thea Dorn gesessen.
Ei,
und habe dann vor der Aufzeichnung des Literarischen Quartetts entschieden, das schaffe ich heute emotional nicht. Ich bin wirklich in der Sekunde, in der Volker Weidemann die Anmoderation gemacht hat, bin ich aufgestanden und hinter den Kameras gegangen, weil es war voll, es war warm. Ich hatte auch ehrlich gesagt das Gefühl, dass die Laune schlechter ist als sonst. Also der Toncheck zum Beispiel.
So viel lesen wahrscheinlich.
Ja, ne? Wir mussten wieder so viel lesen.
Mann, Bücher sind so dick.
Der Toncheck war auch schon so, oh ja, was soll ich denn jetzt sagen? Ach, keine Ahnung, ich höre mich nicht gut. Wo ich dachte, der Vibe ist irgendwie nicht schön. Ich tue mir das nicht an. Und dann bin ich stattdessen zu dir und Dirk Nowitzki und Thomas Plätzinger gegangen und habe The Great Dirk gesehen.
Ja. Ich konnte nämlich mit dir nicht dorthin gehen zum Literarischen Quartett, weil ich moderieren musste. Und zwar die Buchpremiere von Thomas Plätzingers Buch The Great Nowitzki. Er hat 7 Jahre lang Dirk Nowitzki, den tollsten, größten Basketballer aller Zeiten, begleitet und ein Buch geschrieben. Und gestern war die Premiere und nicht nur Thomas Plätzinger hat gelesen, sondern Dirk Nowitzki war auch da. Ich war ein bisschen nervös. Ich hoffe, man hat es mir nicht angemerkt. Und wir hatten dann einen schönen Abend erstmal auf der Bühne. Und hinterher sind wir noch auf eine Sinalco woanders hingegangen.
Die Sinalco hat sehr gut geschmeckt. Das hören Sie vielleicht meiner Stimme an. Es gab die eine oder andere Sinalco. Es gab das eine oder andere. Eigentlich sind diese Gespräche, die man bei der Buchmesse führt, ja auch immer die gleichen. Nur verschiedene Abende und verschiedene Leute, die Getränke bezahlen. Es hat trotzdem wie dieses Jahr auch wieder sehr großen Spaß gemacht. Ich fand es sehr schön, diesen Podcast aufzuzeichnen.
Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Wir machen das mal öfter, oder?
Wir machen das öfter. Wir sehen uns spätestens bei der Frankfurter Buchmesse, Matthias, nächstes Jahr.
Ja.
Vielleicht davor nochmal irgendwann.
Deine Managerin wird sich bei mir melden, nehme ich an.
Ich möchte mich jetzt eigentlich nochmal kurz 4 bis 5 Stunden hinlegen.
Ja.
Und einen Kamillentee trinken und dann das erste Bier.
Ich gehe zum Bahnhof, fahre nach Hause, nach wohin? Nach Berlin fahr ich gleich und freue mich, diesen Podcast dann tatsächlich in voller Länge zu hören. Weil ich glaube, er ist ganz okay geworden. Vielleicht sogar unsere beste Episode bisher.
Das sagst du, da bist du doch sonst so bescheiden.
Wir verabschieden uns mit den goldenen Worten von Maybrit Illner.
Wenn Sie mögen, sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder, gleiche Stelle, gleiche Welle, 22.15 Uhr. Vielen Dank. Bis dahin. Tschö mit Ö.
Bis Denver.
San Francisco.